Wer ist Jesus? Wer ist eurer Meinung nach Jesus? Im Blick auf den Krieg in der Ukraine und diese Großmachtfantasien Putins ist mir wichtig geworden, was Jesus im Zusammenhang mit dem Missionsbefehl gesagt hat. Matthäus 28. Wer wirklich die Macht hat? Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Jesus hat die Macht. Jesus ist der Weltenherrscher, der Allmächtige. Und so stellt er sich auch in der Offenbarung vor, Kapitel 1, wo er sagt, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, sagt Gott der Herr, der ist, der war, der kommt und der Allmächtige. Und diese Bezeichnung, der Allmächtige, die erscheint dann 7-mal im Lauf der Offenbarung, so als sollte sie uns immer wieder erinnern, angesichts der schrecklichen Ereignisse, die dort auch geschildert werden in der Offenbarung, wer wirklich die Macht hat, wer der Allmächtige ist, dass wir uns da nicht verunsichern lassen. Und ich glaube auch, die Tage Putins sind gezählt, nicht nur biologisch, das ist auch tröstlich, ne? Dass der Tod bisher jeden Herrscher irgendwann mal begrenzt hat, ein Ende gesetzt hat. Ich glaube aber auch in politischer Hinsicht sind die Tage gezählt, bei Jesus ist er angezählt. Wir wissen nicht, wie lange er sich noch austoben darf, aber der Prophet Daniel schreibt im Buch Daniel, Gott der Höchste hat die Macht über die Königreiche der Menschen. Wem auch immer er sie geben will, dem wird er sie geben und auch wegnehmen. Und das zeigt auch die Geschichte, dass Gott immer Herrscher eingesetzt hat und abgesetzt hat, er regiert. Und daher ist es auch wichtig, dass wir wissen, wer Jesus ist. Und darum soll es auch in diesem Predigttext für diesen Sonntag gehen. Und wir müssen auch gut überlegen, wie wir über Jesus reden. Denn es kann unter Umständen besser sein, nichts über ihn zu sagen. Nämlich dann, wenn wir ein falsches Bild von Jesus haben. Und darum geht es auch in diesem Predigttext. Bevor wir also über Jesus reden, müssen wir unser Bild, das wir uns von ihm gemacht haben, vielleicht nochmal nachschärfen oder korrigieren. Und das ist mir gerade im Blick auch auf die Endzeitreden aufgefallen von Jesus. Ich habe da auch die letzte Woche nochmal so reingeschaut. Was sagt Jesus eigentlich so über das Ende der Zeit? Und da heißt es, es werden viele Christusse aufstehen und werden Zeichen und Wunder tun und die Auserwählten verführen. Und wenn jemand sagt, hier ist der Christus, dann sollen wir nicht glauben, weil es ein falscher Christus ist. Wer also ist der richtige Christus? Daher finde ich die Frage schon enorm wichtig, zu fragen, wer ist eigentlich Jesus? Wer ist Jesus? Für wen haltet ihr mich? Und diese Frage hat auch Jesus einmal seinen Jüngern gestellt, nämlich an einem ganz entscheidenden Wendepunkt. Bevor Jesus mit seinen Jüngern über seinen Tod sprach, fragte er sie, für wen haltet ihr mich? Und darauf antwortete Petrus mit einer für die damalige Zeit erstaunlichen Erkenntnis, als er sagte, du bist der Christus. Und dann schärfte ihn Jesus ein, jetzt nicht darüber zu reden. Und vielleicht habt ihr euch auch schon einmal gefragt, warum dürften die jetzt nicht darüber reden, dass er der Messias ist? Und darauf gibt es verschiedene Antworten. Und mir ist im Blick auf die darauf folgende Begebenheit, wie es also dann weitergeht, diese Geschichte, der Gedanke gekommen, die Jünger sollten nichts von Jesus weiter sagen, dass er der Messias ist, weil sie sonst nur dummes Zeug erzählt hätten. Also Jesus hatte Bedenken, sie würden dummes Zeug, Falsches über ihn sagen, über diese Erkenntnis, du bist der Christus. Daher sagt er, sag mal besser nichts. Nicht, dass er falsche Informationen unter das Volk bringt. Denn wenn wir jetzt weiterlesen, werden wir ernüchtert feststellen, ein vollmundiges Christusbekenntnis sagt noch gar nichts aus. Man kann an Jesus Christus glauben, man kann sich zu ihm bekennen und trotzdem eine völlig falsche Vorstellung haben. Und daher meinte ich, es ist besser, dass wir nochmal prüfen und nachjustieren, was meinen wir eigentlich, wenn wir sagen, Jesus ist der Christus, bevor wir irgendein dummes Zeug erzählen. Und im Blick auf die Tatsache, dass da viele Christusse kommen werden, müssen wir wissen, wer der Echte ist. Und dass das Bekenntnis von Petrus, du bist der Christus, nicht viel wert war, das können wir dann an der folgenden Begebenheit erkennen. Markus 8, 31 bis 35. Danach begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, was Gott mit ihm vorhatte. Der Menschensohn wird viel leiden müssen. Die Ratsältesten, die führenden Priester und die Schriftgelehrten werden ihn wie einen Verbrecher behandeln. Sie werden ihn hinrichten lassen, aber nach 3 Tagen wird er vom Tod auferstehen. Das sagt er ihnen ganz offen. Da nahm Petrus ihn zur Seite und fing an, ihm das auszureden. Aber Jesus drehte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus streng zurecht. Weg mit dir, Satan, hinter mich. Dir geht es nicht um das, was Gott will, sondern das, was Menschen wollen. Dann rief Jesus das Volk und seine Jünger zu sich und sagte, wer mir folgen will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sich aber zu mir und der guten Nachricht bekennt und deshalb sein Leben verliert, wird es erhalten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben dabei verliert? Was kann ein Mensch einsetzen, um sein Leben dafür einzutauschen? Denn wer sich nicht nur mir und zu meinen Worten bekennt, vor dieser treulosen und schuldbeladenen Generation, der muss wissen, der Menschensohn wird sich auch nicht zu ihm bekennen, wenn er wiederkommt, in der Herrlichkeit seines Vaters, mit seinen heiligen Engeln. Machen wir uns einmal bewusst, was hier eigentlich passiert. Eben noch hatte Petrus diese geniale Erkenntnis, du bist der Christus. Und dann spricht dieser Christus ganz offen darüber, was ihm in der nächsten Zeit geschehen wird. Und er bezeichnet sich bewusst nicht als Christus, sondern als der Menschensohn, weil diese Christusbezeichnung vom Alten Testament her mit hohen Erwartungen, mit falschen Erwartungen überladen war. Er sagt, der Menschensohn muss viel leiden müssen. Die Ratsältesten, die führenden Priester und die Schriftgelehrten werden ihn wie einen Verbrecher behandeln. Sie werden ihn hinrichten lassen. Aber nach 3 Tagen wird er auferstehen von den Toten. Und da nahm ihn Petrus zur Seite und fing an, ihm das auszureden. Also Jesus spricht davon, dass er bald leiden und sterben muss, aber auch, dass er auferstehen wird. Und dann nimmt Petrus ihn zur Seite und fängt an, ihm das auszureden. Stellt euch einmal vor, was Petrus hier macht. Er nimmt also Jesus beiseite. Man kann auch übersetzen, zu sich. Komm mal her, zu mir. Man könnte fast schon sagen, er nimmt ihn sich zur Brust, weil das, was er dann mit ihm sagt, schon ziemlich heftig ist. Er nimmt sich ihn wirklich zur Brust und redet mit ihm. Es geht hier um Nachfolge in diesem Text. Und dieser Begriff Nachfolge ist uns sehr vertraut, so vertraut, dass wir vielleicht gar nicht mehr wissen, was wir da eigentlich sagen. Wenn wir sagen, ich folge Jesus nach oder man soll Jesus nachfolgen, wissen wir eigentlich, was das bedeutet. Und so möchte ich jetzt mal ein anderes Wort gebrauchen, um das nochmal ganz neu zu verstehen, was Jesus hier eigentlich meint. Nämlich, ich bezeichne es mal mit begleiten. Denn so kann man dieses griechische Wort auch übersetzen. Jesus begleiten. Und dann stellt sich die spannende Frage, wer begleitet jetzt hier wen? Bisher hat Petrus Jesus begleitet. Er und die anderen Jünger waren Begleiter von Jesus. So könnte man sie auch bezeichnen. Aber jetzt in dieser Situation, da kippt etwas, weil jetzt Petrus die Führung übernehmen will. Er nimmt sich Jesus zu seiner Seite. Jetzt will Petrus führen und zieht ihn an seine Seite. Und Petrus weist ihn zurecht. So kann man das bezeichnen, was hier passiert. Er weist ihn zurecht, richtet ihn aus, neu aus, auf seinen Kurs, den Kurs von Petrus. Darum geht's hier. Denn was Jesus hier sagt, das passt nicht in sein Bild von Jesus. Leiden und Sterben, das kommt in der Vorstellung von Petrus nicht vor. Ein leidender Christus, das geht nicht. Der Christus wird nach Jerusalem gehen und siegen, er wird die Feinde besiegen. Wir müssen hier ganz genau hinschauen, was Petrus hier macht. Denn es könnte sein, dass wir zu ähnlichen Verhalten neigen. Wir wollen Jesus begleiten. Aber ganz ehrlich, ist es nicht eher andersherum? Jesus soll mich begleiten. Jesus soll dich begleiten, oder? Achtet mal auf eure Gebete. Die sagen ja sehr viel aus. Wie betest du? Jesus, begleite mich durch diesen Tag. Jesus, sei bei mir. Kann es sein, dass du dadurch Jesus so zu dir an die Seite ziehst. Jesus, komm mal mit. Dass wir ihn an unsere Seite ziehen. Kann es sein, dass wir uns ein Bild von Jesus zurechtmachen, das unseren Vorstellungen entspricht? So wie Jesus sein soll, wie er sich zu verhalten hat. Dass wir ganz bestimmte Vorstellungen davon haben, wie der Weg ausschaut, auf dem Jesus uns begleiten soll. Ich habe so meinen Weg und auch soll mich jetzt Jesus begleiten. Ich habe mir das gut ausgedacht, wie der Weg gehen soll. Jesus, begleite mich auf diesem Weg. Dass Jesus heute leiden und sterben muss, das ist für uns heute kein Thema mehr. Das wissen wir. Aber wie geht's uns mit dem Gedanken, dass wir vielleicht Nachteile haben, weil wir Jesus begleiten? Dass wir leiden müssen, wenn wir Jesus begleiten? Dass wir mit Jesus in Schwierigkeiten kommen, wodurch Jesus eigentlich dafür zuständig ist, die Schwierigkeiten wegzunehmen, die Probleme zu lösen? Welche Erwartungen hast du an Jesus? Was erwartest du konkret, wenn du Jesus begleitest? Petrus hat bekannt, du bist der Christus. Aber er hatte völlig falsche Erwartungen an diesen Christus. Wenn du bekennst, Jesus ist der Christus, was erwartest du dann von ihm? Um was geht es dir, wenn du mit Jesus lebst? Jesus zeigt hier zwei grundsätzliche Möglichkeiten auf. Er sagt zu Petrus, dir geht es nicht um das, was Gott will, sondern was Menschen wollen. Um was geht es dir, wenn du mit Jesus lebst? Geht es dir um Gott und um sein Reich oder um die Erfüllung deiner Wünsche und Vorstellungen? Der Bibeltext markiert hier eine deutliche Wende. Es geht um grundsätzliche Entscheidungen. Gott oder Satan? So krass spricht Jesus hier. Der Text ist radikal, unbequem. Und Jesus spricht sehr deutlich davon, was es heißt, ihn zu begleiten. Wer mir folgen will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Jesus stellt uns also vor eine grundsätzliche Entscheidung. Wer mich begleiten will, wir müssen nicht. Aber er fragt, wenn du mich begleiten willst, willst du Jesus begleiten? Will ich Jesus begleiten? Wer mir auf meinem Weg folgen will, willst du Jesus auf seinem Weg begleiten? Es geht um die Frage, wer begleitet hier wen? Will ich Jesus auf seinem Weg begleiten oder soll Jesus mich auf meinem Weg begleiten? Für Jesus gibt es nur die eine Möglichkeit. Du musst dich entscheiden, wenn du mich begleiten willst. Willst du mich begleiten? Willst du mit mir unterwegs sein? Fragt Jesus. Es gibt da so fromme Floskeln, die haben sich so eingebürgert. Wir sagen das und machen uns gar nicht mehr viel Gedanken, was wir damit eigentlich sagen. Und vor allem, es werden auch falsche Dinge dadurch tradiert. So wird zum Beispiel gesagt, man muss Jesus in sein Leben einladen. Was meinen wir damit, wenn ich sage, du musst Jesus in dein Leben einladen? Ich hole Jesus in mein Leben und jetzt lebe ich mit Jesus zusammen. Jetzt ist er bei mir drin. Aber Jesus meint hier was anderes, wenn ich den Text richtig verstehe. Er lädt uns in sein Leben ein. Wir sagen immer, du musst Jesus in dein Leben einladen, aber Jesus sagt, komm in mein Leben. Er lädt uns ein, sein Leben zu leben. Jesus sagt, wer mich auf meinem Weg begleiten will. Bin ich also bereit, Jesus auf seinem Weg zu begleiten? Teile ich seine Mission? Oder muss Jesus mir bei meiner Mission helfen? Wie lautet deine Mission? Wie lautet die Mission deines Lebens? Was ist die Vision für dein Leben? Viele unter uns gehen bald in den Ruhestand oder sind es schon. Ich habe noch ein paar Jahre dahin, aber man macht sich dann schon mal so hin und wieder Gedanken. Wie will ich dann diese neue Freiheit leben? Was ist meine Mission in meinem Ruhestand? Was ist meine Vision? Wie will ich dann leben? Macht man sich schon mal so Gedanken. Bin ich dann bereit, die Mission von Jesus zu leben? Oder mache ich mein Ding? Will ich mich von Jesus im Ruhestand führen lassen? Oder soll Jesus mich auf meinen Reisen und Aktivitäten begleiten? Andere von uns stehen noch mitten im Beruf, voll drin im Berufsleben. Was ist deine Mission im Beruf? Klar, vieles wird vom Chef vorgegeben, aber willst du dich von Jesus im Beruf leiten lassen? Oder soll Jesus dich in deinem Berufsalltag begleiten? Wie betest du, wenn du morgens zur Arbeit gehst? Herr, begleite mich durch diesen Tag. Oder Herr, leite du mich durch diesen Tag. Leite du mich. Das ist was ganz anderes, als wenn ich sage, begleite du mich. Leite du mich durch diesen Tag. Die Jüngeren bauen sich gerade so ihre Existenz auf. Familie wird gegründet, Haus gekauft oder gebaut. Das fordert alle Kräfte, das fordert die totale Aufmerksamkeit. Welche Rolle spielt Jesus dabei? Ist er der Helfer für dein Projekt? Oder lässt du dich von ihm leiten und die Schwerpunkte setzen? Darf er andere Schwerpunkte setzen? Und die ganz Jungen unter uns, die noch so Schule, Studium, fragen sich, womit will ich mal meinen Lebensunterhalt verdienen? Was will ich mal tun mein Leben lang? Ihr habt das Leben vor euch. Fragt Jesus und sagt, Jesus, hier bin ich. Was willst du aus meinem Leben machen? Nicht, was will ich mal aus meinem Leben machen und Jesus soll mir dabei helfen, sondern was soll Jesus aus deinem Leben machen? Jesus, was willst du mit mir machen? Hier bin ich. Jesus sagt, wer mich begleiten will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Welchen Weg wollen wir gehen? Den Weg von Jesus? Wollen wir dahin gehen, wo Jesus hingeht? Wollen wir wirklich dahin gehen, wo Jesus hingeht? Jesus geht zu den Menschen, die ihn noch nicht kennen. Wollen wir dahin gehen? Wollen wir ihn dahin begleiten? Das wird spannend. Wenn wir uns von ihm leiten lassen, wenn wir sagen, Jesus, ich gehe mit, okay. Und bevor wir uns entscheiden, ihn zu begleiten, sagt er, was das bedeutet. Wer mich begleiten will, der darf nicht an seinem Leben hängen. Der muss sein Kreuz auf sich nehmen. Das Kreuz auf sich nehmen heißt jetzt nicht das Kreuz von Jesus aufnehmen. Jesus sagt nicht, der muss mein Kreuz auf sich nehmen. Also wir müssen nicht wie Jesus am Kreuz sterben. Das ist schon mal gut. Es geht nicht um sein Kreuz, es geht um unser Kreuz. Der muss sein Kreuz auf sich nehmen. Aber was meint Jesus jetzt damit? Er meint nicht Arthrose, körperliche Leiden, Geldnot, schwierige Nachbarn und Verwandten, das meint er nicht. Kreuz meint auch nicht irgendwelche unangenehmen Dinge, Schwierigkeiten und Verluste. Kreuz in der Bibel bedeutet Schande. Ganz einfach, Schande. Am Kreuz sterben war eine Schande. Für die Römer war das Kreuz ekelerregend und abstoßend. Für die Juden war es ein Fluch. Es war ein Fluch, am Kreuz zu sterben. Und für die Römer war es eine absolute Schande, eine Demütigung. Die Kreuzigung als Todesstrafe wurde nur bei ganz extremen Verbrechen eingesetzt und nur bei Nichtrömern. Römische Bürger wurden, selbst wenn sie schlimmste Verbrecher waren, diese Demütigung erspart. Am Kreuz zu sterben war demütigend. Es war eine fürchterliche Schande, am Kreuz zu sterben. Und das meint Jesus mit Kreuz. Schande. Schande auf sich zu nehmen. Das ist krass. Das Kreuz auf sich nehmen bedeutet also, ich sag's mal salopp, sich lächerlich zu machen für Jesus. Oder noch etwas krasser, bereit sein, sich für Jesus zum Affen zu machen. So ähnlich schreibt es Paulus im ersten Brief an die Korinther, wo er sagt, wir sind Narren um Christi willen. Wir machen uns zum Affen für Jesus. Sind wir dazu bereit? Unser Bekenntnis zu Christus ist nicht viel wert, wenn wir dazu nicht bereit sind. Jesus sagt, Vers 38, Beamer ist aus, schläft, okay. Jetzt ist er wieder da. Vers 38. Ja. Denn wer sich nicht zu mir und meinen Worten bekennt vor dieser treulosen und schuldbeladenen Generation, der muss wissen, der Menschensohn wird sich auch nicht zu ihm bekennen, wenn er wiederkommt, in der Herrlichkeit seines Vaters, mit den heiligen Engeln. Das sind herausfordernde Worte. Bin ich bereit, mich für Jesus lächerlich zu machen? Bin ich bereit, Nachteile in Kauf zu nehmen? Hänge ich an meinem Leben oder bin ich bereit, mich mit meinem Leben ihm ganz zur Verfügung zu stellen? Das ist die Frage. Und Jesus bietet uns eine Entscheidungshilfe an. Das finde ich gut. Er sagt, das lohnt sich auch. Auch wenn es zunächst gar nicht danach ausschaut. Denn wer, Vers 35, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sich aber zu mir und der guten Nachricht bekennt und deshalb sein Leben verliert, der wird es erhalten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben dabei verliert? Was kann ein Mensch einsetzen, um sein Leben dafür einzutauschen? Diese Entscheidung können wir jeden Tag treffen. Soll Jesus mich begleiten oder will ich Jesus begleiten? Soll Jesus mit mir gehen oder will ich mit Jesus dahin gehen, wo er jetzt hingehen will? Soll Jesus mir ein angenehmes Leben bieten oder bin ich bereit, mich für ihn lächerlich zu machen? Bin ich bereit, mein ganzes Leben für ihn einzusetzen? Diese Entscheidung können wir jeden Tag treffen, dass wir sagen, Jesus, guten Morgen, hier bin ich, gebrauche mich heute an diesem Tag zu deiner Ehre, für dein Leben. Ich will dein Leben leben, ich will dahin gehen, wo du hingehst. Jesus zwingt uns nicht. Er sagt, wer mich begleiten will.